Grüß Gott und herzlich willkommen Ihnen allen. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ein Gruß auch an alle, die uns von Radio Maria in Südtirol verbunden sind. Es grüßt Sie Marion Kuhl. Für Gott sind wir keine anonyme Masse, sondern er ruft jeden Menschen bei seinem Namen. Er lädt jeden zu einer persönlichen Beziehung mit sich ein. Davon spricht ein Buch der Bibel in ganz intensiver Art und Weise, und zwar das Hohelied aus dem Alten Testament. Es gibt unterschiedliche Auslegungen von diesem Buch. Zum Beispiel verstehen es manche als menschliches Hochzeitslied, andere haben es als eine Liebesgeschichte zwischen Gott und seinem Volk und zwischen Gott und jedem Menschen aufgefasst. Dieser geistlichen Auslegung folgen wir in dieser Sendung. Unsere Reihe »Wie schön ist deine Liebe? Eine geistliche Auslegung vom Hohenlied«, heute der dritte Teil. Zu Gast ist bei uns Kaplan Andreas Schmidt von der Gemeinschaft Emanuel, der dazu ein Buch geschrieben hat. Grüß Gott, Herr Kaplan Schmidt.
Grüß Gott, Frau Kuhl. Grüß Gott, liebe Hörer.
Ich freue mich, dass Sie heute wieder bei uns sind und die Heilige Schrift auslegen. Für alle, die gerne mitlesen wollen, auch heute in der Bibel, das Hohelied Kapitel 2 wird heute im Mittelpunkt stehen. Herr Kaplan, für alle, die letztes Mal die Sendung verpasst haben, wo sind wir denn stehen geblieben und was ging es denn bisher?
Ja, im ersten Teil unserer Reihe haben wir grundsätzlich mal nachgedacht, wie man dieses geheimnisvolle Buch des Hohenlieds auslegen kann. Und dann auch den Prolog des Hohenlieds betrachte. Das ist im ersten Kapitel die Verse 1 bis 4. Im zweiten Teil bin ich dann das erste Lied des ganzen Hohenlieds durchgegangen. Nach der Einteilung, an die ich mich halte, das geht vom Kapitel 1, Vers 5 bis zum Kapitel 2, Vers 7. Und heute würden wir uns dann dem zweiten Liebesgedicht innerhalb des Hohenlieds zuwenden. Das geht vom Kapitel 2, Vers 8 bis zu Kapitel 3, Vers 5.
Also für alle, die neu dabei sind, auch Sie können heute einfach mit diese Schriftstellen betrachten. Ich denke, jede Sendung steht auch für sich. Wir freuen uns, dass Sie bei uns sind. Ihnen das Wort, Herr Kaplan Schmidt.
Ich möchte es wie beim letzten Mal auch so machen, dass ich zunächst den ganzen biblischen Text im Zusammenhang vorlese und dann einfach die einzelnen Verse Schritt für Schritt betrachte und auszulegen versuche. Horch, mein Geliebter, sieh da, er kommt. Er springt über die Berge, hüpft über die Hügel. Der Gazelle gleicht, mein Geliebter, dem jungen Hirsch. Ja, draußen steht er an der Wand des Hauses. Er blickt durch die Fenster, späht durch die Gitter. Der Geliebte spricht zu mir: Steh auf, meine Freundin, meine Schöne, so komm doch. Denn vorbei ist der Winter, verrauscht der Regen. Auf der Flur erscheinen die Blumen, die Zeit zum Singen ist da. Die Stimme der Turteltaube ist zu hören in unserem Land. Am Feigenbaum reifen die ersten Früchte, die blühenden Reben duften. Steh auf, meine Freundin, meine Schöne, so komm doch. Meine Taube im Felsennest, versteckt an der Steilwand. Dein Gesicht lass mich sehen, deine Stimme hören. Denn süß ist deine Stimme, lieblich dein Gesicht. Fangt uns die Füchse, die kleinen Füchse. Sie verwüsten die Weinberge, unsere blühenden Reben. Der Geliebte ist mein und ich bin sein. Er weidet in den Lilien. Wenn der Tag verweht und die Schatten wachsen, komm du, mein Geliebter, der Gazelle gleich, dem jungen Hirsch auf den Balsambergen. Des Nachts auf meinem Lager suchte ich ihn, den meine Seele liebt. Ich suchte ihn und fand ihn nicht. Aufstehen will ich, die Stadt durchstreifen, die Gassen und Plätze, ihn suchen, den meine Seele liebt. Ich suchte ihn und fand ihn nicht. Mich fanden die Wächter bei ihrer Runde durch die Stadt. Habt ihr ihn gesehen, den meine Seele liebt? Kaum war ich an ihnen vorüber, fand ich ihn, den meine Seele liebt. Ich packte ihn und ließ ihn nicht mehr los, bis ich ihn ins Haus meiner Mutter brachte, in die Kammer derer, die mich geboren hat. Bei den Gazellen und Hirschen der Flur beschwöre ich euch, Jerusalems Töchter, stört die Liebe nicht auf, weckt sie nicht, bis es ihr selbst gefällt. Soweit der Text dieses zweiten Gedichts. Betrachten wir nun den Vers 8 im zweiten Kapitel. Horch, mein Geliebter, sieh da, er kommt. Er springt über die Berge, hüpft über die Hügel. Einige zeitgenössische Ausleger des Hohenlieds haben die einzelnen Kapitel des Hohenlieds auch eingeteilt nach den Jahreszeiten. Sie haben gesagt, die ersten Gedichte sind wie ein Frühling. Darauf folgt dann der Sommer mit ein paar Sommergewittern und schließlich auch die Reife des Herbstes. Dieses zweite Gedicht, das wir heute betrachten, man könnte es bezeichnen als den Frühling der neuen Liebe. Im ersten Gedicht wurde besungen, wie die Geliebte ihren Bräutigam gesucht hat und schließlich auch gefunden hat. Und nun ist die Freude über die neu gefundene Liebe deutlich zu spüren und bricht so richtig durch. Interessanterweise steht am Beginn dieses Hohenlieds, dieses Gedichtes des Hohenlieds, diese Aufforderung: Horch, mein Geliebter. Wir werden erinnert an einen anderen ganz zentralen Vers des Alten Testaments, der auch mit einem Ruf zum Hören beginnt, nämlich die zentrale Stelle aus dem Buch Deuteronomium, Kapitel 6, Vers 4. Höre, Israel, Jahwe, unser Gott, Jahwe ist einzig. Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Also das erste und wichtigste Gebot, das uns im Alten Testament schon gegeben wird, das Jesus dann auch bestätigt. Und es beginnt damit, dass wir hören. Das heißt, um dieses erste und wichtigste Gebot leben zu können, müssen wir zunächst hören. Und worauf sollen wir hören? Auf genau das, worauf auch die Geliebte des Hohen Liedes hört. Horch, mein Geliebter, sieh da, er kommt. Zuerst müssen wir hören und verstehen, dass Gott der Erste ist, der uns liebt, der auf uns zukommt, der zu uns eilt mit der Eile der Liebe. Er springt über die Berge, er hüpft über die Hügel. Diese Eile des Geliebten, der da herannaht, ist natürlich eine Eile der Liebe. Er kann nicht schnell genug bei seiner Geliebten sein. Das müssen wir spüren, das müssen wir verstehen, bevor wir selbst dann auch Gott lieben können, dass er uns zuerst liebt, dass er sich zuerst sehnt, bei uns zu sein. Im Vers 9 geht es weiter. Der Gazelle gleicht, mein Geliebter, dem jungen Hirsch. Ja, draußen steht er an der Wand des Hauses. Er blickt durch die Fenster, späht durch die Gitter. Gazelle und junger Hirsch sind gleichsam sprichwörtlich für den schnellen Lauf. So schnell eilt, wie schon im Vers 8 auch dargestellt, Gott herbei, so drängend ist seine Liebe. Und doch gleichzeitig, so zeigt sich im Vers 9, ist Gott auch unendlich zurückhaltend und respektvoll. Sein ungestümer Lauf endet vor dem Haus. Er dringt nicht von sich aus in das Haus ein. Das heißt, draußen steht er an der Wand des Hauses. Er blickt durch die Fenster, späht durch die Gitter. Das heißt, er wartet, bis ihm geöffnet wird. Er respektiert die Freiheit des Menschen. Er bittet um Einlass und er wartet, bis ihm Eintritt gewährt wird. Es ist in etwa das, was auch dann im Neuen Testament im Buch der Offenbarung, Kapitel 3, Vers 20 zu lesen ist. Da spricht der Herr in einem prophetischen Wort: Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer meine Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem werde ich eintreten. Und wir werden Mahl halten, ich mit ihm und er mit mir. In diesen Versen 8 und 9 können wir also diesen ganz ergreifenden Kontrast betrachten zwischen dem einerseits kraftvollen Überwinden der Hügel, also dem Herbeieilen in großer Liebe, und dann dem demütigen und respektvollen Warten Gottes vor der Tür unseres Lebens. Er, dessen Blick mich ins Tiefste durchdringt, Er würde sich nie den Eintritt in meine Seele erzwingen. Also zwei Verse, in denen wir die ganze Glut der Liebe Gottes betrachten können, verbunden mit äußerstem Respekt. Gott tritt nicht ein, der Geliebte geht nicht ins Haus hinein, aber er blickt durch die Fenster, er späht durch die Gitter. Das heißt, er lässt sich sozusagen auch für den, der innen ist, erkennen. Er macht sich bemerkbar. Die Kirchenväter haben diesen Vers so gedeutet, dass das Fenster gleichsam die ganze Schöpfung Gottes ist. Durch das Fenster der Schöpfung erkennen wir die Herrlichkeit und Schönheit des Schöpfers. Und das Gitter, so eine weitere Auslegung, durch das der Geliebte hineinspäht, ist das Gitter der Heiligen Schrift. Also auch durch die Schrift können wir Christus erkennen, erspähen. Origenes beispielsweise sagt, wenn die Brautkirche heute die Heilige Schrift liest, die Propheten durchblättert, sieht sie nicht auch zwischen den Zeilen des inspirierten Textes den Bräutigam hervortreten, der eilt, ihr zu begegnen? Also, die Geliebte, die im Haus weilt, sie hat schon einen Blick auf den Geliebten durch das Werk der Schöpfung, durch die Buchstaben der Heiligen Schrift, kann sie ihn erkennen. Und doch, damit eben ein wirklicher Kontakt, eine wirkliche Begegnung zustande kommt, muss sie ihm öffnen. Und genau darum bittet zunächst auch der Geliebte, der vor der Tür steht. Das ist jetzt der Vers 10 im zweiten Kapitel. Der Geliebte spricht zu mir: Steh auf, meine Freundin, meine Schöne, so komm doch. In diesem Vers spiegelt sich diese beglückende Erfahrung, dass Gott uns persönlich anspricht. In einer Weise, wie ich es vermutlich nie erwartet hätte. Gott nennt mich seine Freundin, seinen Freund. In seinen Augen bin ich schön. Es ist das Geheimnis seiner Liebe, das Geheimnis der Erwählung, für die es keine andere Erklärung gibt als allein seine Liebe. Dieses Geheimnis der Erwählung ist tief eingeprägt im Bewusstsein des Volkes Israel. Israel ist sich bewusst, dass Gott es nicht auserwählt hat, weil es viel größer oder besser wäre als alle anderen Völker. Im Gegenteil, es ist ein kleines Volk, das Gott aus reiner Liebe auserwählt hat. So heißt es auch im Buch Deuteronomium, Kapitel 7, Vers 8. Nicht, weil ihr zahlreicher als alle anderen Völker wäret, hat der Herr euch ins Herz geschlossen und ausgewählt. Ihr seid das Kleinste unter allen Völkern. Weil der Herr euch liebt, deshalb hat er euch aus dem Sklavenhaus befreit. Genau das können wir dann auch auf jeden von uns übertragen. Wenn Gott uns erwählt, wenn ja, Gott uns beruft in die Gemeinschaft mit ihm, dann ist das sozusagen aus keinem anderen Grund als aus seiner grundlosen Liebe heraus. Steh auf, dieses hebräische Wort, Kum auf Hebräisch. Es ist dasselbe, mit dem Jesus im Neuen Testament die Tochter des Jairus wieder ins Leben ruft. Talita Kum. In der griechischen Übersetzung, sowohl im Hohenlied wie auch im Evangelium, steht auch dasselbe Wort, Anasta, das auch für die Auferstehung Jesu, Anastasis, verwendet wird. Steh auf, können wir also deuten, bedeutet ein Aufstehen zu einem neuen Leben. In der Tat, wenn wir diese einzigartige Liebe Gottes zu uns persönlich anerkennen und annehmen, dann beginnt ein neues Leben, das eigentliche Leben, für das wir erschaffen wurden, das Leben, das Leben der Auferstehung ist das ewige Leben selbst. Wenn man den hebräischen Text genau übersetzt, Kumi Lecha, dann heißt es eigentlich, steh auf zu dir, sozusagen. Dann können wir mithören, steh auf zu dir selbst. Du wirst also ganz du selbst, wenn du aufstehst und eintrittst in diese Beziehung der Liebe zu mir. Steh auf, meine Freundin, meine Schöne, so komm doch. Komm doch. Das Verben Gottes ist fast drängend. Es klingt fast ängstlich, als könnten wir seinen Ruf überhören und einfach liegen bleiben, ihn nicht annehmen. Ja, Gott sehnt sich mit beinahe ängstlicher Ungeduld nach jedem von uns. Und doch ist in diesem So komm doch alles ja einladend, werbend, in keiner Weise irgendwie befehlend. Gott lädt uns ein, ohne uns zwingen zu wollen. Genauso wie später Jesus seine ersten Jünger zu sich einladen wird. Kommt und seht. An einer anderen Stelle des Neuen Testaments sagt Jesus, ich bin gekommen, die Sünder zu rufen. Das ist Markus 2,17. Und die folgenden Verse des Hohenlieds könnten wir fast lesen wie so eine Ausdeutung dieses Rufes. Sie zeigen, mit welch drängender Liebe Jesus die Sünder uns alle zu sich ruft. Ich lese die Verse 11 bis 14. Denn vorbei ist der Winter, verrauscht der Regen. Auf der Flur erscheinen die Blumen, die Zeit zum Singen ist da. Die Stimme der Turteltaube ist zu hören in unserem Land. Am Feigenbaum reifen die ersten Früchte, die blühenden Reben duften. Steh auf, meine Freundin, meine Schöne, so komm doch. Meine Taube im Felsennest versteckt an der Steilwand, dein Gesicht lass mich sehen, deine Stimme hören, denn süß ist deine Stimme und lieblich dein Gesicht. In diesen Versen steckt eigentlich ein wunderbares und ganz zentrales Bild für die Situation des Menschen überhaupt Gott gegenüber. Hier ist die Rede von einer Taube im Felsennest, versteckt an der Steilwand. Man kann versuchen, sich die Szene einfach mal so bildlich vorzustellen. Also stellen wir uns eine blühende Frühlingslandschaft vor. Der Frühling hat gerade begonnen, die Bäume blühen, die Vögel zwitschern. Im Tal rauscht ein Bach und da ist also eine Steilwand, die noch im Schatten ist. Und in so einem Felsennest versteckt an der Steilwand, da ist diese Taube. Sie verbirgt sich. Man könnte es eben vergleichen mit dem Menschen, der sich letztlich aus Scham vor seiner eigenen Schuld vor Gott verbirgt. So wie Adam nach dem Sündenfall, wie es im Buch Genesis Kapitel 3, Vers 10 heißt, er geriet in Furcht und versteckte sich. Der Mensch, so hat es Augustinus auch gesagt, der in Schuld gerät, er ist gleichsam in sich verkrümmt. Er kann sich nicht öffnen für Gott, nicht öffnen für die anderen, nicht öffnen für die Schönheit der Schöpfung. Er bleibt irgendwie in sich verschlossen. Und genau aus dieser Verschlossenheit in uns selbst, ja, aus diesem Versteck an der dunklen, kalten Steinwand, genau daraus ruft uns nun Christus. Er ruft uns aus der Verlorenheit und Schuld zum neuen Leben der Erlösung. Vorbei ist der Winter, vorbei ist die Zeit der Herzenskälte, der Leblosigkeit, zu der unser altes Leben uns geführt hat. Verrauscht ist der Regen, verrauscht sind die Tränen der Passion, in der Christus unsere Schuld getragen und hinweggenommen hat. Gekommen ist der Frühling der Auferstehung. Es ist wie ein Ruf Christi selbst des Erlösers. Bleib nicht in deiner Traurigkeit. Sieh, auf der Flur erscheinen die Blumen, die blühenden Reben duften. Ein neues Leben beginnt, das er uns anbietet, aus reiner Gnade. Und er ruft uns zu, nimm es an, lass dich lieben, lass dir Barmherzigkeit erweisen, lass dir vergeben, lass dich erlösen. Die Zeit zum Singen ist da, die Zeit einzutreten in den Lobpreis der Erlösten, das Magnificat anzustimmen auf den, der Großes an uns getan hat. Die Stimme der Turteltaube ist zu hören, die Zeit der Liebe ist da, das Hochzeitsmahl des Lammes ist gekommen. Also eine Einladung, eigentlich immer neu das zentrale Geheimnis unseres Glaubens, die Erlösung anzunehmen, dass wir von Christus befreit sind und dass wir eintreten dürfen in das neue Leben der Auferstehung. Im Mund des Geliebten, im Mund Christi ist kein Vorwurf, keine Anklage, nur Worte der Sehnsucht, der Einladung zum neuen Leben im Heiligen Geist. Auch das ist ja zutiefst die neutestamentliche Botschaft, zum Beispiel wie es in Johannes 3,17 heißt, Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Im weiteren Verlauf sehen wir, dass offensichtlich der so liebevoll angesprochene Mensch, beziehungsweise die so liebevoll angesprochene Braut, anscheinend nicht sofort reagiert, denn der Bräutigam, er ruft ein zweites Mal, er ruft fast flehentlich, steh auf, so komm doch. Wie als Gott uns sagen wollte, siehst du denn nicht, alles ist bereit, bleib doch nicht liegen, bleib nicht fern von mir, komm jetzt zu mir. In diesem Bild sehen wir auch ganz schön, was eigentlich Bekehrung ist. Wirklich eigentlich eine innere Kehrtwendung. Uns selbst wegzuwenden von uns selbst, von dem Verhaftetsein in unserem alten Leben, ja, von dem Nicht-Loskommen vielleicht, auch von unserer Schuld, von dem einen oder anderen, was in unserem Leben geschehen ist. Bekehrung heißt sich davon, ja, wegwenden und sich Christus zuwenden, der uns ruft zum neuen Leben. Dein Gesicht lass mich sehen, deine Stimme hören, so ruft der Geliebte dann auch seiner geliebten Braut zu. Auch dieses Wort können wir als Ruf Gottes nach uns verstehen. Gott sehnt sich danach, unsere Stimme zu hören. Er sehnt sich ja nach einer neuen Beziehung, nach der Kommunikation mit uns. Dein Gesicht lass mich sehen, also der Wunsch, das Gesicht des anderen zu sehen, ist ja eigentlich der Wunsch, ihm in die Augen zu schauen, das heißt ja in eine ganz tiefe und innige Kommunikation einzutreten. Im Psalm 27 findet sich auch der Ruf Gottes, der ganz ähnlich ist, in dem es heißt, sucht mein Angesicht. Ja, Gott will, dass wir sein Angesicht suchen, dass wir unser Gesicht, unseren Blick ihm zuwenden, damit wir eintreten in die Gemeinschaft der Liebe mit ihm.
Zusammen laufen, zieh mich hin zu dir, oh Herr.
Radio Horeb, die Sendung Spiritualität. Heute, wie schön ist deine Liebe? Eine geistliche Auslegung vom Hohen Lied. Wir sind jetzt im Kapitel 2, Vers 15, für alle, die in der Heiligen Schrift, in der Bibel mitlesen möchten. Bei uns zu Gast Kaplan Andreas Schmidt, der uns diese Bibelstelle auslegt.
Kapitel 2, Vers 15 heißt in der Einheitsübersetzung, fangt uns die Füchse, die kleinen Füchse, sie verwüsteten die Weinberge, unsere blühenden Reben. Ich habe mich in der Auslegung für eine etwas andere Übersetzung entschieden, die grammatikalisch genauso möglich ist. Dann würde dieser Vers heißen, fangt uns die Füchse, die kleinen Füchse, die den Weinberg verwüsten, dann stehen unsere Reben in Blüte. Kleine Füchse waren damals eben für den Weinbau eine Gefahr. Sie haben die Weinberge verwüstet, die Weinstöcke zugrunde gerichtet und stehen natürlich hier im Bild für die ja, Gefahren, die mit der jede Liebe bedroht ist, mit der eben besonders auch die geistliche Liebe bedroht ist. Was können Gefahren sein für unsere Beziehung der Liebe zum Herrn? Natürlich Verletzungen der Liebe, da denken wir zunächst auch an die Sünde, die ja in sich eine ja, Verneinung der Liebe ist. Wenn wir es so deuten, dann können wir diesen Vers auch so verstehen, dass bereits die kleinen Füchse, also auch kleine Sünden, scheinbar kleine Unaufmerksamkeiten der Liebe Schaden anrichten. Vielleicht nicht gleich ganz großen, aber wir wissen es aus unseren menschlichen Beziehungen, kleine Lieblosigkeiten auf Dauer richten großen Schaden an und sie entfernen uns Menschen voneinander. Und ähnlich ist es auch mit unserer Liebesbeziehung zum Herrn. Aber auch diese kleinen Füchse können sozusagen gefangen werden, wie es hier heißt. Wir können auch, sobald uns bewusst wird, dass wir wieder einmal unaufmerksam der Liebe Gottes gegenüber waren, wir können Gott in Demut um Verzeihung bitten und schon stehen, wie wir hier übersetzen können, die Reben wieder in Blüte. Schon ist auch Gott in seiner Barmherzigkeit bereit, uns sofort wieder in die Gemeinschaft mit ihm aufzunehmen. Man könnte diese kleinen Füchse, die die Weinberge verwüsten, auch noch anders deuten. Manchmal sind es vielleicht auch ja, Selbstvorwürfe, also nicht Sünden, die wir begehen, sondern auch Sünden, die wir, obwohl Gott sie uns schon längst verzeihen würde oder vielleicht wahrscheinlich schon längst verziehen hat, die wir selbst nicht uns verzeihen können, an denen wir uns, von denen wir uns selbst nicht lösen können. Es ist mindestens genauso wichtig, Gott um Verzeihung zu bitten, wie dann auch diese Verzeihung Gottes anzunehmen und uns sich selbst auch zu verzeihen. Sonst können wir ja die Frucht der Erlösungstat Christi nicht annehmen, sonst sind wir nicht in der Gemeinschaft mit ihm. Wieder eine andere Auslegung in der geistlichen Tradition identifiziert die Füchse mit unseren Gedanken, die uns wie eben auch die Weinberge verwüsten können, also unsere Gemeinschaft mit Gott stören können. Das heißt, unsere Gedanken, die uns bald hierhin, bald dorthin schwirren und oft auch im Gebet unsere Gemeinschaft mit Gott stören. Die Füchse fangen heißt dann auch, unsere zerstreuten Gedanken immer neu einfangen und auf Gott hin ausrichten. In ähnlicher Weise deutet diesen Vers der heilige Johannes vom Kreuz. Er schreibt in Auslegung zu diesem Vers, hier handelt es sich entweder um die Vielzahl der Gedanken oder um die vielen verschiedenen Dinge, die auf die Seele eine Anziehungskraft ausüben und sie fast unmerklich, aber stark belästigen und die innere Ruhe stören, deren sie sich erfreut. Fangen wir also immer neu die Füchse, all die Dinge, die uns ablenken, und richten wir sie auf Gott aus. Dann kommen wir zur Gemeinschaft mit ihm. Genau von dieser Gemeinschaft spricht dann der nächste Vers, Vers 16, wenn die Füchse gefangen sind. Dann ist die Gemeinschaft der Liebe da. Der Geliebte ist mein und ich bin sein. Er weidet in den Lilien. Diese Ausdrucksweise ist typisch nicht nur für das Hohelied, sondern auch für das ganze Alte Testament. Diese Gegenseitigkeit in der Formulierung ist ein Ausdruck für die volle und innige Gemeinschaft der Liebe. Buch Ezechiel und auch Jeremia 31, 33 heißt es immer wieder, ihr werdet mein Volk sein und ich werde euer Gott sein. Johannes nimmt auch diese Ausdrucksweise auf im Johannesevangelium, wenn es heißt, also wenn Jesus spricht, ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich. Der Geliebte ist mein und ich bin sein. Er weidet in den Lilien. In diesen Versen klingt eine gewisse Endgültigkeit durch. Es ist gleichsam ein Jubel über den Besitz der Liebe. Der Geliebte ist mein, ich bin sein. So ist es, so soll es bleiben. Er weidet in den Lilien. Dieser Vers zeigt auch, wer die Initiative zu dieser beseligenden Gemeinschaft ergriffen hat. Es ist eben der gute Hirte, der seine Herde auf die Weide führt. Das hebräische Wort für weiden kann auch bedeuten, Freund sein, vereinigen oder in vertrauter Freundschaft verbunden sein. Also das Weiden ist in dem Fall ein Bild für das Vereintsein in Liebe, das aus der freien Initiative Gottes heraus entspringt. Gehen wir weiter zu Vers 17. Wenn der Tag verweht und die Schatten wachsen, komm du, mein Geliebter, der Gazelle gleich, dem jungen Hirsch auf den Balsambergen. Ein ganz abrupter Übergang zwischen Vers 16 und Vers 17. Vers 16 war gerade, die Gemeinschaft der Liebe da. Der Geliebte ist mein, ich bin sein. Und Vers 17 ist der Geliebte offenbar schon wieder nicht mehr da, denn die Braut ruft ihn voller Sehnsucht. Wenn der Tag verweht und die Schatten wachsen, komm du, mein Geliebter, der Gazelle gleich dem jungen Hirsch auf den Balsambergen. Gazelle und Hirsch sind hier wieder Bilder für das schnelle Kommen, aber oft auch für das schnelle Wiedergehen Gottes. Es spiegelt sich hier eine geistliche Erfahrung, die wir alle machen können und wohl auch schon gemacht haben. Wir können die Gegenwart Gottes, gerade auch seine spürbare Gegenwart, nie von uns aus bewirken. Wir können sie immer nur ersehnen. Wir sind darauf angewiesen, dass Gott kommt. Und es kann sein, dass er uns eine Zeit lang diese spürbare Gegenwart schenkt und dass er uns dann auch wieder die Tröstungen seiner Gegenwart entzieht, eben damit unsere Sehnsucht wächst, unsere Liebe gereinigt wird und unser Glaube gestärkt wird. Die Ausleger des Hohen Lieds haben immer wieder auch genau dieses Geheimnis betrachtet, dieses geheimnisvolle Kommen und dann wieder sich Entziehen Gottes. Ich möchte einige Beispiele davon nennen. Zunächst aus dem Mittelalter von Wilhelm von Saint-Thierry. Der schreibt: Der Bräutigam scheint oft mit seiner Braut das Spiel der leidenschaftlichen Liebe zu spielen. Und immer entzieht er sich brüsk den Armen der Braut, um bald darauf wieder ihre Sehnsucht zu erfüllen. Bald verlässt er sie und entfernt sich, als ob er nie zurückkommen würde, damit sie ihn mit noch brennender Liebe sucht. Bald kommt er zurück und kehrt bei ihr ein, als ob er auf ewig bei ihr bleiben wolle, um sie zu noch zärtlicher Umarmung einzuladen. Also ein Kommen und dann wieder sich Entziehen Gottes, um irgendwie unsere Sehnsucht nach ihm noch immer mehr wachsen zu lassen. In ähnlicher Weise hat es auch Hans Urs von Balthasar im 20. Jahrhundert ausgelegt. Er schreibt dazu: Die bleibende Gegenwart Jesu bei uns realisiert sich durch ein immer deutlicheres Zurückziehen und Abwesensein. Gegenwärtig sein heißt für Jesus, sich zeigen im Entziehen und sich schenken in einer bleibenden Unfasslichkeit. Es ist sogar gut, dass er sich uns manchmal ganz unerwartet entzieht, um so in uns das Bedauern über seine Abwesenheit wachsen zu lassen und so auch die Sehnsucht nach seiner Anwesenheit. So Urs von Balthasar. Die kommenden Verse des Hohen Lieds schildern nun die Suche der Braut nach ihrem Bräutigam. Ich lese Kapitel 3, Vers 1 bis 2. Des Nachts suchte ich ihn, den meine Seele liebt. Ich suchte ihn und fand ihn nicht. Aufstehen will ich, die Stadt durchstreifen, die Gassen und Plätze, ihn suchen, den meine Seele liebt. Ich suchte ihn und fand ihn nicht. Der Abend ist also übergegangen in die Nacht. Die Nacht ist ja bei vielen Mystikern ein Bild für die Abwesenheit des Geliebten, das Leiden an seiner Abwesenheit. Zumindest die fühlbare Gegenwart Gottes ist der geliebten Braut, dem Menschen entzogen. Und das ist das Leiden in dieser Nacht. Die Seele, die bereits die Liebe Gottes, die Freude an seiner Gegenwart gekostet hat, die findet deshalb in nichts anderem auf der Erde Trost und Befriedigung. Und der Einzige, der sie eben trösten könnte, Gott selbst, erscheint nicht da zu sein. Und deswegen findet sie keine Ruhe und sie steht auf, um ihn zu suchen. Viermal ist in diesen beiden Versen das Wort suchen verwendet. Also ein Suchen aus dem innersten Grund der menschlichen Seele. Suchen und finden ist eigentlich nicht nur ein Motiv, das immer wieder auftaucht im Hohen Lied der Liebe und sich da wie so auch ein Leitmotiv durchzieht. Es ist eigentlich auch ein Motiv, das genauso für die ganze Heilige Schrift wegweisend ist. André Chouraqui, ein jüdischer, zeitgenössischer Ausleger des Hohen Lieds, schreibt: Nirgendwo erscheint das tiefste Wesen der biblischen Offenbarung klarer als hier. Die Welt ist der Ort eines Dramas der Liebe. Bis in Ewigkeit ersehnen und rufen sich Liebender und Liebende, verlieren sich und suchen sich wieder, finden sich und umarmen sich. Das ist der große Faden, auch der sich durch die ganze Heilsgeschichte zieht. Gott, der den Menschen erschaffen hat, der Mensch, der die Liebe Gottes verloren hat, weil er sich von ihr entfernt hat. Gott, der wieder ruft, der Mensch, der Gott findet und wieder verliert und dann gerufen ist, ihn doch auf ewig zu finden. Und genau dieses immer wieder neu suchen, immer wieder neu finden, das für die ganze Heilsgeschichte wesentlich ist, das findet sich hier verdichtet auch im Hohen Lied dargestellt. wozu Gott manchmal solche Nacht zulässt, uns eben scheinbar alleine lässt, dass wir uns auch von ihm vielleicht ganz verlassen fühlen. Warum Gott das zulässt oder vielleicht sogar manchmal bewusst herbeiführt, das lässt sich verstehen, wenn wir schauen, zu welcher Reaktion das bei der Braut führt. Es macht sie nämlich, ja, es lässt sie äußerst aktiv sein. Sie macht sich auf. Sie sucht ihren Geliebten. Das heißt, die Nacht des Glaubens kann die Seele vorbereiten, dass sie statt Gassen und Plätze, also das heißt alles Bekannte, alles, ja, einen eigenen Besitz hinter sich lässt und dass sie so ganz bereit und frei wird, Gott zu empfangen und ihm ganz zu gehören. Im Vers 3 heißt es weiter: Mich fanden die Wächter auf ihre Runde durch die Stadt. Habt ihr ihn gesehen, den meine Seele liebt? Paul Claudel, er schreibt etwas humorvoll zu diesem Vers. Wenn man einen Wächter der Stadt findet, sozusagen einen Polizisten, der gerade auf Patrouille ist, wenn man ihn fragt nach einer Person, die man sucht, dann ist das ja gerade die richtige Frage, die da die Braut hier stellt. Habt ihr ihn gesehen, den meine Seele liebt? Man kann sich versuchen vorzustellen, was der Wächter wohl darauf geantwortet hat. Aber gerade in dieser Frage steckt noch etwas Tieferes. Habt ihr ihn gesehen, den meine Seele liebt? Es ist eine, ja, eigentlich ganz unverständliche Frage an den ersten Besten. Und darin zeigt sich, welche Sehnsucht letztlich in der Braut verborgen ist. Sie denkt gar nicht richtig nach. Sie fragt einfach und sie lässt der Sehnsucht ihres Herzens vollen Lauf. Der Vers lässt uns denken an Maria Magdalena, die am Grab Jesu bleibt und die genauso den ersten Besten, den sie trifft, nämlich den Gärtner, nur um eines bittet, nämlich ihr zu helfen, den Herrn zu finden. Habt ihr ihn gesehen, den meine Seele liebt? Wer mit solcher Sehnsucht Gott sucht, der findet ihn auch. Das ist schon im Alten Testament, im Buch Jeremia, Kapitel 29, Vers 13 und 14 zu lesen, wo es heißt: Sucht ihr mich, so findet ihr mich. Wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, lasse ich mich von euch finden. Spruch des Herrn. Auch Maria Magdalena, die mit der ganzen Sehnsucht ihres Herzens Jesus sucht am Grab, sie findet ihn. Der Auferstandene offenbart sich ihr. Gregor der Große schreibt zu dieser Stelle in einer Auslegung: Sie begann zu suchen und konnte nicht finden. Sie suchte beharrlich weiter und sie fand. Durch den Aufschub wuchs die Sehnsucht. Heilige Sehnsucht wächst durch den Aufschub. Nimmt sie durch den Aufschub ab, so war es keine Sehnsucht. Eher Christus war es, den sie draußen suchte und der sie in ihrem Inneren das Suchen lehrte. Wenn wir also Gott suchen, wenn wir uns nach ihm sehnen, wenn wir nach ihm fragen, dann ist es in verborgener Weise immer schon Christus selbst, der uns lehrt, der uns drängt, ihn zu suchen. Und wenn wir ihn wirklich suchen von ganzem Herzen, dann lässt er sich auch von uns finden. Genau das lesen wir dann im kommenden folgenden Vers, Vers 4. Kaum war ich an ihnen vorüber, fand ich ihn, den meine Seele liebt. Ich packte ihn, ließ ihn nicht mehr los, bis ich ihn ins Haus meiner Mutter brachte, in die Kammer derer, die mich geboren hat. Interessant ist, dass kein Wächter, den sie ja gefragt hat, auch kein Gärtner im Fall von Maria Magdalena, also kein Mensch, die Braut zum Ziel ihrer Sehnsucht führt, sondern der Geliebte selbst offenbart sich ihr und lässt sich finden. Nun heißt es hier, die Braut packt den Geliebten und hält ihn fest. Und sie sehnt sich, mit ihm ins Haus der Mutter zu gehen, in die Kammer derer, die ihn geboren hat. Wenn Gott sich finden lässt, dann muss die Seele, also muss jeder von uns, so wie es in unserer Macht steht, ihn ergreifen, ihn festhalten. Im Psalmgebet betet der Beter: Meine Seele hängt an dir. Wenn wir Gott gefunden haben, dann dürfen wir ihn nicht wieder loslassen, uns nicht wieder anderen Götzen zuwenden, sonst geht die Gemeinschaft mit ihm wieder verloren. Auch in diesem Vers 4 entspricht die Reaktion der Braut des Hohenlieds derjenigen Maria Magdalenas im Neuen Testament. Nachdem sich Jesus, der Auferstandene, ihr offenbaren hat, will sie ihn festhalten, wie es heißt in Johannes 20, 16. Jesus gibt ihr da allerdings eine scheinbar abweisende Antwort: Halte mich nicht fest, aber eben mit der Begründung, denn ich bin noch nicht zum Vater hinaufgegangen. Das heißt, die Umarmung, mit der Maria Magdalena und auch wir den auferstandenen Christus, den Geliebten, festhalten sollen, ist nicht eine irdische, körperliche Umarmung, sondern es ist eine himmlische, sozusagen eine geistige, eine Umarmung, eine Gemeinschaft des Gebets. So können wir ja den geliebten Christus auch jetzt umarmen, bei ihm sein, bei ihm bleiben. Hier ist dann auch eben die Rede von der Mutter, die mich geboren hat. Es ist nicht umsonst hier die Rede von Geburt, denn Gemeinschaft mit Christus und Neugeburt hängen immer im Tiefsten zusammen. Man kann in diesem Vers also eine Sehnsucht spüren nach einer Art Neugeburt durch den Geliebten. Blaise Armengeon, auch ein zeitgenössischer französischer Ausleger des Hohenlieds, er schreibt dazu: Die Braut spürt, dass sie, um ganz ihm zu gehören, wirklich nur noch eins zu sein mit ihm, neu geboren werden muss von ihm. Sie muss, um mit ihm verbunden zu sein, von ihm sein eigenes Leben empfangen. Genau das ist es, was wir auch im Johannesevangelium lesen. Wir müssen neu geboren werden durch den Heiligen Geist. Das ist es auch, was Paulus an sich erfährt, wenn er schreibt: Nicht mehr ich lebe, Christus lebt in mir. Und wenn in dieser Weise auch Christus in uns neu geboren wird, dann wird die Seele sozusagen selbst zur Mutter. Die Kontemplation, das in Christus sein, das Verbundensein mit ihm, das führt zur Fruchtbarkeit im Apostolat. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht, so sagt es Jesus in Johannes 15,5. Also wir können darin betrachten, wie sehr unsere apostolische Fruchtbarkeit letztlich abhängt von der Qualität unseres kontemplativen Lebens, von unserem wirklichen Einssein mit Christus. Das zweite Gedicht endet wieder mit einem Vers, mit dem auch das erste Gedicht geendet hat. Bei den Gazellen und Hirschen der Flur beschwöre ich euch, Jerusalems Töchter, stört die Liebe nicht auf, weckt sie nicht, bis es ihr selbst gefällt. Die Liebe will nicht gestört werden, sie ersehnt immer Ewigkeit. Die Liebe schläft, man könnte es vielleicht auch so verstehen, sie ist sozusagen aus dieser Welt schon in eine andere hinübergegangen, aus dem Exil der Gottferne, in die erfahrbare Gegenwart des lebendigen Gottes. Und dort möchte sie gern bleiben. Es ist so etwa, wie es vielleicht die drei Jünger auf dem Berg der Verklärung erfahren haben, Petrus, der zu Jesus spricht: Es ist gut, dass wir hier sind, wir wollen drei Hütten bauen. Wir wollen nicht mehr gestört werden durch den Lärm der Welt. Aber genauso wie die drei Jünger wieder hinunter müssen vom Berg der Verklärung, so ist auch diese Zeit des ungestörten Beisammenseins mit dem Herrn im Gebet in diesem Leben immer wieder neu unterbrochen. Und deswegen kommt dieser selbe Refrain auch dann später wieder, insgesamt dreimal im ganzen Hohen Lied. Einerseits der Wunsch nach der Ungestörtheit der Liebe und doch auch das Bewusstsein, es ist in dieser Welt nie ganz erreicht. Man kann diesen letzten Vers allerdings auch hindeuten auf die Sehnsucht nach dem endgültigen Vereinsein und dann eben wirklich ungestörten Vereinsein mit Christus, wenn er uns einst ruft, aus diesem Leben endgültig zu ihm ins himmlische Leben hinüberzugehen. Eigentlich auch eine Sicht des christlichen Todes, die sehr schön sein kann. Und wenn auch gerade in unserer Zeit das Denken an den eigenen Tod nicht sehr beliebt ist, im Christlichen ist doch das Memento Mori, gedenke, dass du stirbst, eine wichtige Dimension auch der Meditation, um das Jetzt auch in rechter Weise zu leben. Und gerade auch diese Verse des Hohen Lieds können uns helfen, den Tod nicht nur zu verstehen als ein tragisches Ende unseres Lebens, sondern als ein Ruf der Liebe Christi, einmal endgültig und in ungestörter Liebe für immer bei ihm zu sein. Dann können wir die Verse dieses zweiten Gedichts des Hohen Lieds noch einmal neu lesen, noch einmal neu verstehen. Dann wird auch uns einmal der göttliche Bräutigam zurufen: Steh auf, meine Schöne, meine Freundin, steh auf von den Toten, so komm doch, komm in mein ewiges Reich. Denn vorbei ist der Winter dieser kalten Welt, verrauscht der Regen des Leidens. Auf der Flur erscheinen die Blumen, ein neues Leben beginnt. Die Zeit zum Singen ist da, die Zeit einzustimmen in den Lobpreis aller Heiligen für alle Zeit. Ja, soweit die Meditation zu diesem zweiten Gedicht des Hohen Liedes. Es sind ganz vielfältige Aspekte und jeder Einzelne, der dieses Gedicht des Hohen Lieds noch einmal für sich im Gebet durchgeht, dem werden sich sicherlich noch vielfältige andere Aspekte erschließen.
Eine geistliche Auslegung vom Hohen Lied, das ist unser Thema heute in der Sendereihe Spiritualität bei Radio Horeb. Heute der dritte Teil mit Kaplan Andreas Schmidt. Herzlichen Dank, Herr Kaplan, für diese Betrachtungen.
Gerne, danke fürs Zuhören.
Kaplan Andreas Schmidt hat ein Buch herausgegeben mit dem gleichnamigen Titel unserer Sendung »Wie schön ist deine Liebe«. Eine geistliche Auslegung des Hohenlieds, erschienen im Adamas Verlag. Auf unserer Homepage unter dieser Sendung finden Sie auch die Buchangaben oder Sie können diese auch beim Hörerservice erfragen unter der 0700 75 25 75 25. Herr Kaplan, dürfen wir Sie zum Abschluss um den Segen bitten?
Gerne. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
So segne euch Gott, der die Liebe ist. Er selbst führe euch immer tiefer hinein in den Reichtum seiner dreifaltigen Liebe. Das gewähre euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Amen.
Danke und vergelt's Gott. Alles Gute.
Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören. Auf Wiederhören auch Ihnen, dass Sie immer mehr von dieser Liebe erfüllt werden. Das wünscht Ihnen Marion Kuhl.